Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen. Das Thema ist heute auf dem Weg in den Himmel. Und die Bibelstelle dazu ist Matthäus 28, 16 bis 20. Die, die Bibel dabei haben, dürfen es gerne schon aufschlagen. Ich werde jetzt aber am Anfang euch noch eine Geschichte erzählen. Ein Mann steht auf einem Berg, ist völlig in Gedanken versunken. Er ist nicht allein dort, nein. Es sind ein paar Freunde dort, Leute, mit denen er die letzten paar Jahre ganz viel Zeit verbracht hat. Aber es ist nicht mehr wie früher. Nein, es ist einfach alles anders und es wird irgendwie auch nie mehr so sein, wie es schon war. Sie stehen dort und irgendwie haben sie so eine Mischung aus Freude, aber gleichzeitig auch eine gewisse Trauer. Sie warten dort und während sie dort so warten, lässt der Mann die letzten Wochen so ein bisschen Revue passieren. Und er denkt, hey, es ist einfach unglaublich. Wenn ich das kann man fast nicht erzählen. Angefangen jetzt mit einer Katastrophe, wo mein Meister zum Tod verurteilt worden ist. Es ist Schlag auf Schlag gegangen. Und plötzlich, ein paar Tage später, hat es ein paar Leute, die gesagt haben, hey, wir haben ihn gesehen. Am Anfang hat er gedacht, hey, kommen die Leute in einen Knall. Und doch, immer wieder, hat sich dann Jesus ihnen gezeigt. Und es war irgendwie noch ganz speziell gewesen. Sie als Jünger waren einmal in einem geschlossenen Raum gewesen und plötzlich war Jesus da gewesen. Sie sind mega verschrocken, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn plötzlich jemand da ist. Und es ist kein Geist für das Gespenst. Sie haben einen Test gemacht, sie haben mit Jesus zusammen gegessen, er hat voll mitgemacht. Und so ist Jesus in der nächsten Zeit immer wieder erschienen. Einmal haben sogar 500 Leute aufs Mal gesehen. Was ihm wichtig ist, immer wieder an Jesus, ist ihnen zu erzählen, zu erklären, warum das Ganze jetzt passieren soll. Sind sie irgendwie immer noch nicht begriffen, warum das überhaupt möglich war, dass Jesus sterben musste? Jesus hat ihnen aber gesagt, hey Leute, es war nötig, weil ich für die Sünden der Menschen sterben musste. Ich bin freiwillig dort angegangen. Das war alles ein Plan. Und die Sachen gehen jetzt dem Mann da durch den Kopf, während er da auf dem Berg steht. Und irgendwie kann er nicht alles so einordnen. Irgendwie denkt er, hey, es ist irgendwie voll der Hammer. Andererseits denkt er, hey, irgendwie kann das stimmen. Fragen, die jetzt auch sind, ist, wie wird es weitergehen? Was hat Jesus für einen Plan? Wird er jetzt endlich sein Reich aufbauen, wie wir immer gedacht haben? Wird er jetzt die Finden rausrühren? Ist jetzt die Zeit gekommen? Ich stelle mir so vor, während er so die Frage gestellt hat, plötzlich kommt Jesus auf seine Jünger zu. Und die Bibel sagt, dass, was sie ihn gesehen haben, sind sie von ihm auf die Knie gegangen. Sie sind auf die Knie gegangen, weil sie einfach nicht anders können, gewusst haben, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist unser Herr. Und doch steht auch, wenn man Matthäus 28 lesen, sie sind auf die Knie gegangen, aber einige haben Zweifel gehabt. Einige haben Zweifel gehabt, ob das Ganze irgendwie stimmt. Also sie sind so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Äußerlich sind sie voll da gewesen und haben sich auf die Knie gerührt. Aber innerlich hat es getobt. Ich weiss nicht, wie es uns amigs geht. Und ich wollte euch bewusst so ein bisschen in die Geschichte hineinnehmen, in die letzten Worte von Jesus. Einfach, dass wir das im Hintergrund haben. Vielleicht können wir uns auch mit diesen Jüngern identifizieren. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir äußerlich voll dabei sind. Wir gehen in die Gemeinde, wir sind da und dort dabei. Aber innerlich haben wir Zweifel. Uns plagen immer wieder so Sachen, die uns unsicher machen. Kann es sein, dass du manchmal auch zweifelst? Ich wollte dir eins sagen. Kein Problem. Jesus ist nicht zu seinen Jüngern angegangen und gesagt, so liebe Leute, jetzt machen wir schnell eine Gruppe. Zweifler, stehen da bitte rechts an. Ich will jetzt zum Rest reden. Das hat er nicht gemacht. Jesus hat im Folge, er hat gewusst, dass die Leute zweifelt haben. Und hat ihnen allen den Auftrag gegeben, den ich euch gleich vorlesen will. Jesus hat gewusst, dass er da ganz stinknormale Menschen ausgesucht hat. Menschen, die Fehler machen. Der eine hat eine grosse Klappe gehabt. Die anderen wollen Feuer vom Himmel regnen lassen. Also, ganz eine lustige Gruppe. Sehr wahrscheinlich, wenn wir hätten müssen 12 Leute zusammenstellen, hätten wir es nicht so gemacht wie Jesus. Ich weiß nicht, Bernd, ob du so Leute für deine Firma ausgesucht hättest. Ich glaube, wir würden es anders machen, aber Jesus hat ganz bewusst normale Menschen mit vielen Fehlern ausgewählt, im Wissen, dass er die Menschen kann brauchen und will brauchen. Egal, ob sie Zweifel haben, was sie machen, Jesus hat sie wollen brauchen. Und da schreibt Matthäus am Ende von seinem Brief, dass Jesus zu seinen Jüngern angetreten ist und ihnen folgende Worte gesagt hat. Ich lese vor, ab dem Vers 17, 18. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was würdest du einer Person sagen, wenn du wüsstest, du hast jetzt noch eine Chance, um ihr etwas zu sagen? Was würde mir jemandem erzählen, wenn wir wüssten, jetzt habe ich noch 2 Minuten, um das noch zu sagen, was mir wichtig ist? Ich habe mir überlegt, wie wäre das? Ich glaube, die einen von uns, vielleicht umso jünger, umso mehr, wären ein bisschen überfordert und würden vielleicht irgendetwas ein bisschen erzählen und babbeln oder was auch immer, wenn man nicht weiss, was man sagen soll. Aber ich glaube, so grundsätzlich würden wir doch sagen, das, was uns am wichtigsten ist. Das, was uns auf dem Herzen liegt, das, was wir auf keinen Fall wollen, dass die andere Person vergisst. Und das macht für mich die Worte von Jesus so speziell. Das sind die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Und darum finde ich es auf eine Art extrem wichtig, dass wir die anschauen, weil da hat er das ausgedrückt, was ihm wichtig ist, so sein letzter Wille, sein letzter Wunsch, bevor er in den Himmel gegangen ist. Das hat er auf dem Weg in den Himmel gesagt, wo er dort auf dem Berg mit seinen Jüngern gestanden ist. Und ich finde es ganz genial, wie der Abschnitt aufgebaut ist. Ich wollte mit euch den ersten Vers, den Vers 18, anschauen. Da sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jesus hat da ganz klar Position bezogen. Er hat gesagt, liebe Leute, ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, Gott hat mir alle Macht gegeben. Jede Autorität über die Welt ist ihm übertragen worden. Jesus hat gesagt, ich bin der Messias, wo die Propheten geredet haben. Ich habe die Macht von Gott bekommen. In dem Sinn hat er eigentlich ganz klar gesagt, hey Leute, ich bin Gott. Gott hat mir die Macht übergeben. Und das finde ich ganz genial im Sinn. Genau, wir haben vorher davon geredet, dass Jesus keine Superhelden ausgesucht hat. Das sind ganz normale Menschen gewesen. Und die Grundlage von seinem Auftrag, den er uns gegeben hat, ist nicht, hey Leute, ihr seid so toll, ihr macht alles perfekt, ihr dürft keine Fehler machen. Nein, die Grundlage ist, Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Der Paulus hat das auch immer wieder vor Augen gehabt. Und ich finde es genial, wie er da einmal beschreibt, wo er an den Philippa schreibt, ich will es einfach kurz vorlesen, da schwärmt das richtig. Und ich habe den Eindruck, der Paulus ist sich das bewusst gewesen von dieser Größe von Jesus. Da sagt der Paulus über Jesus in Philippa 2, Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und damit werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Welchen Jesus haben wir amigs vor Augen, wenn wir an Jesus denken? Manchmal scheint es mir, dass wir vielleicht Jesus so den Wanderprediger sehen, den Meister, der die Leute ein bisschen umgeschubst haben in seinem Leben, der, der gestorben ist und auf eine Art wie nichts machen konnte. Oder sehen wir wirklich den Jesus, den verstandenen Herr, wo Gott alle Macht über die Welt gegeben hat? Was für ein Jesus habe ich vor Augen, wenn ich sage, ich folge Jesus nach? Bin ich mir bewusst, dass es der Jesus nicht irgendein Hampelmann ist, der nichts in meinem Leben zu melden hat, sondern es ist einer, wo Gott alle Macht gegeben hat. Einer, wo wie Gott allmächtig, allgegenwärtig, allwissend ist. Gott hat ihm alle Macht gegeben. Und das macht mich auf eine Art klein und demütig. Und auf eine Art gibt es mir eine riesige Freude. Weil der Jesus hat mich geschickt in die Welt, Jünger zu machen, und mit ihm darf ich unterwegs sein. Und es hängt nicht von mir ab, weil ich bin mit ihm unterwegs. Und ich denke, das ist ja für die Jünger, wenn wir zurückkommen zu dieser Szene, wo da auf dem Berg stehen und Zweifel haben und Angst haben und nicht genau wissen, was oben und unten ist. Für die Jünger ist das eine riesige Wohltat gewesen, dass Jesus als erstes gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Vorher irgendetwas ihnen gesagt hat, was er von ihnen erwartet hat, gesagt, hey, liebe Leute, es hängt nicht von dir ab. Du kannst auf eine Art zurücklehnen, weil wenn es darum geht, ums Vermögen, geht es nicht, hängt es nicht bei dir ab. Hängt es nicht von dir ab, sondern von mir. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Die Frage ist da, ob wir parat sind, auch Jesus die Macht in unserem Leben zu geben. Jesus hat alle Macht über Himmel und Erde. Ich bin überzeugt, auch über alles Politische, was läuft, Jesus könnte ohne Problem überall eingreifen. Wie ist es in meinem Leben? Hat Jesus die Macht in meinem Leben? Hat er die erste Stelle, wie wir so oft sagen, in meinem Leben? Zeigt sich das im Alltag? Ist Jesus der Herr in meinem Leben? Und nicht im Sinn, dass er jemand ist, der mich abdruckt, mich abstampft, sondern jemand, der mit mir zusammen unterwegs ist. Wo ich darf anhängen, wo ich einfach darf anlehnen und sagen, ich bin mit dir unterwegs. Wenn wir das haben, können wir getrost und mit Freude unterwegs sein. Und das ist Grundlage für den nächsten Satz, wo Jesus dann sagt zu seinen Jüngern, drum gönnt zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern. Ich muss glaube da noch weiter. Und taufet sie auf den Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehret sie alles, was ich euch geboten habe. Jesus gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt nicht einfach, hey, es ist alles gut, ihr müsst nichts machen. Er hat ihnen einen ganz klaren Auftrag gegeben. Und das finde ich auch wieder ganz genial. Er sagt, hey, so wie ihr seid, will ich dich brauchen. Und darum sagt er, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Was aber ist ein Jünger? Der Begriff ist für uns heute nicht mehr so nahe, habe ich den Eindruck. Irgendwie tönt das Wort, ja, ist eben jünger als, oder ist nicht älter als der andere. Aber was ist ein Jünger? Wenn man das Wort anschaut, kann man es definieren als Lernende, Lehrling oder einfach ein Schüler. Ich würde sagen, ein Jünger ist jemand, der mit Jesus unterwegs ist und das Leben lang weiss, dass er eigentlich ein Lernender von Jesus ist. Das ist ein Jünger. Was ich noch krass finde, sind die Bedingungen, die Jesus gesetzt hat, um ein Jünger zu sein. Das sagt Jesus zum Beispiel, dass ein Jünger muss parat sein, allem zu entsagen. Sogar der eigenen Familie, sonst kann er ihm nicht nachfolgen. Jesus sagt, als Jünger musst du parat sein, sogar für mich in den Tod zu gehen. Er hat auch gesagt, du musst dich unterordnen unter meine Herrschaft. Du bringst Frucht. Das Fundament bildet das Wort Gottes. Man erkennt den Jünger an der Liebe zum Nächsten. Ich würde sagen, ein Jünger ist jemand, der in einer engen Verbindung mit Gott lebt, so wie es Jesus uns gezeigt hat. Jemand, der in dieser Beziehung mit ihm unterwegs ist. Was aber auch noch wichtig ist, es ist immer freiwillig, ein Jünger zu sein. Jesus hat niemanden gezwungen, ein Jünger zu sein. Er hat seine Leute ganz klar berufen, gesagt, komm, folg mir nach. Aber es hat mehr als einmal, glaube ich, eine Situation gegeben, wo Jesus seine Jünger gefragt hat, du, wollt ihr auch gehen, wie alle anderen, die mich jetzt verlassen? Jesus lässt uns offen, ob wir ihm nachfolgen oder nicht. Das ist auch das Spezielle, dass Jesus alle Macht hat, aber er tut sie nur ausüben, wenn wir ihm das zulassen. Er tut uns nicht unterjochen, das ist nicht seine Art. Und darum ist auch vieles auf dieser Welt schiefläuft, nicht die Schuld von Gott. Weil Gott lässt uns Menschen die Freiheit. So auch wir, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir die Sache so ein bisschen anschauen, so ein bisschen, ja, man muss bereit sein, alles zu geben, dann muss man sagen, hey, es ist noch recht happig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können schon schnell finden, hey, das ist cool, aber eigentlich ist es ziemlich happig und er erwartet ganz viel von uns. Wir könnten auch fragen, hey, ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass einer so Ansprüche erhebt? Und ich würde sagen, ja, es ist übertrieben. Aber es ist nicht unmöglich, wenn wir Jesus als Basis nehmen. Wenn wir daran denken, dass ihm alle Macht gegeben hat. Für Jesus ist nichts unmöglich, auch wenn es für uns als Menschen scheint, hey, keine Chance. Ich kann das nicht. Und auch da geht es wiederum. Wenn wir den Eindruck haben, hey, ich erfülle kein einziges von diesen Kriterien. Oder ich habe so Mühe da und dort. Es geht nicht um unser Können, sondern es geht darum, dass Jesus Herr in unserem Leben darf sein und er uns darf verändern. Die Frage ist mehr, ob ich bereit bin, mich auf den Prozess einzulassen, wo Jesus Herr in meinem Leben darf sein. Ich bin überzeugt, dass wir für den Prozess vom Jünger machen oder vom Jünger werden auf andere Menschen auch angewiesen sind. Gott hat uns nicht allein auf die Welt gestellt. Darum kommen wir auch zusammen als Gemeinde, sind wir gemeinsam unterwegs. Und der Auftrag, den er gesagt hat, darum gehen zu allen Völkern und machen Menschen zu Jünger. Ich glaube, das gilt überall und für jeden. Ich finde es auch ganz spannend da auch, dass er gesagt hat, hey, gehen zu allen Nationen, also egal welche Hautfarbe, von wo er herkommt, das betrifft auch Leute, die nicht von unserer Menschengruppe sind, die gleich reden wie mir, die gleich ticken wie mir, ist er gesagt, hey, wir sollen alle Menschen zu Jünger machen. Was ich aber auch noch spannend finde, er hat auch da nicht gesagt, wie gesagt, jetzt machen wir, tun wir da den Petrus, den Johannes und sonst noch ein paar Ausführer rufen, ihr seid jetzt da die Jüngermacher-Chefin. Er hat allen seinen Jüngern, die dort gestanden sind, den Auftrag gegeben. Er hat nicht gesagt, hey, das ist so ein Programm, das ihr mitmachen könnt, oder auch nicht, sondern er hat gesagt, liebe Leute, meine Jünger, ich gebe euch den Auftrag, macht zu Jünger, alle Menschen. Wir haben nicht alle die Gabe vom Singen, wir können nicht alle lehren, wir können nicht alle prophetisch reden, aber es gibt Gaben, die Bibel redet, die spezifisch Gott den Leuten gegeben hat. Aber das Jünger machen, hat er jedem Menschen beauftragt. Jeder hat den Auftrag, Jünger zu machen. Jetzt ist aber die Frage, wie macht man denn einen Jünger? Wie geht das? Ich glaube, für die Nachfolger von Jesus ist das recht klar gewesen. Sie haben 3 Jahre lang erlebt, was das heisst, ein Jünger zu sein. Was heisst, ein Jünger zu machen? Jesus hat ganz viel Zeit mit ihnen verbracht. 3 Jahre lang ist er eigentlich praktisch jeden Tag mit ihnen unterwegs gewesen. Er war bereit, sich in sie zu investieren. Er hat ihre Fragen angehört, auch den Seich, den sie manchmal rausgelassen haben. Und er hat mit ihnen über Gott und die Welt geredet. Er hat ihnen Einblick gegeben in seinen Alltag, hat ihnen gezeigt, wo auch ja, seine Nöte sind. Er hat mit ihnen Höhepunkte und Tiefpunkte erlebt. Und er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie, durch das, dass sie mit ihm unterwegs waren, an seinem Vorbild können lernen. Jesus hat sie ermutigt. Wenn nötig, hat er ihnen auch mal eine Mahnung gegeben, zurechtgewiesen. Er war aber nicht nur ihr Lehrer gewesen, ich glaube wirklich, dass Jesus ihr Freund war. Die Jünger haben gewusst, was es heisst, einen Jünger zu machen. Sie haben es persönlich erlebt mit Jesus. Es wäre genial, wenn ich auch hätte dabei sein können. Ich stelle mir es auch ganz spannend vor. Ich glaube nicht, dass die Jünger einfach so ein bisschen ernst hinter Jesus hertrottet sind und das ist es gewesen. Ich glaube, sie haben auch ganz coole Momente erlebt. Jesus hat sich nicht gerne einladen lassen bei reichen Leuten. Gut gegessen, er ist auch Hochzeiten gegangen und wenn der Wein ausgegangen ist, hat er nochmal Wein gemacht. Also da ist etwas abgegangen. Also das Jesus nachfolgen, ein Jünger sein, das ist nicht etwas Langweiliges. Es ist äußerst spannend und hat mit dem Leben zu tun. Manchmal denken wir, dass so Jesus nachfolgen ist so ein bisschen neben dem Leben zu stehen. Aber mit Jesus unterwegs sein heisst voll im Leben zu stehen, mal auch ein Fest zu feiern, aber doch auch einfach mit ihm unterwegs sein. Und ihn im Mittelpunkt für unser Leben zu haben. Ich glaube, in dem Sinn ist nicht so zentral, welche Methoden wir brauchen, zum Jünger machen, welches Buch wir da anwenden, sondern vielmehr ist die Frage, ob wir parat sind, unsere Zeit in andere Menschen zu investieren. Sind wir parat, andere Menschen in die Nachfolge von Jesus zu rufen? Es geht ja darum, dass Menschen lernen, das zu machen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat ja da gesagt, lehrt sie, das zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wir sollen Menschen lehren, Jesus nachzufolgen, nicht aus einer Religiosität, sondern eigentlich, dass sie wissen, was heisst mit Jesus unterwegs im Alltag. Etwas, was mir da noch ganz wichtig ist, weiss nicht, wie es euch geht, oft denken wir, du, wir machen doch einen Grossanlass besser, ich, Dani, oder ich kann gut schnurren, dann können wir muss ich nicht einzelne Leute begleiten und ich kann einen Haufen Leute aufs Mal erreichen. Aber ich glaube, dass wir oft unterschätzen den Faktor Multiplikation bei der Jüngerschaft. Wie wichtig das ist und wie viel Auswirkungen das kann haben, wenn wir uns in einzelne Menschen investieren. Ich wollte euch dazu eine Geschichte erzählen. Da war mal ein Herrscher in China, der hat ein Schachbrettspiel übergeschenkt bekommen. Die einen kennen die Geschichte, ist sehr bekannt. Und der König war so begeistert, dass er ihm das so ein schönes Spiel geschenkt hat. Wahrscheinlich hat er das noch gar nicht gekannt vorher. Dass er gesagt hat, hey, junger Mann, du hast einen Wunsch, den man stellen darf. Egal was. Dann hat er so ein bisschen überlegt. Dann hat er plötzlich ein bisschen gegrinst. Und gesagt, ja, ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass du mir so viel Reis gibst, wie auf diesen Feldern vom Schachbrett Platz haben. Beziehungsweise auf dem ersten Eins, dann auf dem zweiten das Doppelte, zwei, vier, acht und so weiter. Der König sagt, kein Problem, das machen wir. Ich könnte dann zuhause mal ausrechnen, wie viel das gibt. Wenn man immer verdoppelt, das sind 64 Felder, hat der König plötzlich mal gemerkt, du, wir müssen zum Konkursamt, ich habe keinen Reis, um ihm das alles zu zahlen. Das wären zig Billionen Körnli gewesen. Oder vielleicht auch anders. Jetzt zeige ich es euch an einer Zeichnung. Sagen wir mal, wir haben einen Mensch, der sich sagt, ich will mich in einen anderen investieren, 3 Jahre lang. Nach 3 Jahren ist der Mensch jemand, der Jesus nachfolgen kann und jemand anders wieder anleiten kann, Nachfolger von Jesus zu sein. Das heisst, nach 3 Jahren lang sind es 2. Nicht sehr beeindruckend, oder? Nach 3 Jahren. Die 2 die machen weiter und sagen, wir tun jetzt nochmal 3 Jahre lang investieren und tun Menschen für Jesus gewinnen. Das heisst, er tut sich wieder verdoppeln. Nach 6 Jahren sind es schon 4, also erst 4, kann man vielleicht sagen. He? Und das geht so weiter. Nach 15 Jahren wären es etwa 30. Auch nicht sehr beeindruckend. Wenn man jetzt das weiterrechnet, ich weiss, es ist sehr theoretisch und es verhebt auch nicht ganz. Aber nach 30 Jahren, wenn es das einfach weitergehen würde, ohne Unterbrüche, wären es schon 1000 Leute. Nach 60 Jahren, sagen wir mal so, eben bis zur Pension, gut, man fängt ja nicht als Baby schon an, aber egal. Nach 60 Jahren wären es schon 1 Million Leute, die durch das, einfach durch das, jeder 3 Jahre lang jemanden begleitet hat und er nachher wieder jemanden begleitet. 1 Million Menschen. Wenn man das ausrechnen würde, ich weiss, es geht dann schlussendlich nicht ganz auf, aber einfach, dass man sieht, welchen Wert an die Jüngerschaft kann haben. Dass man da nicht einfach denkt, ich erreiche nur jemanden. Es ist ja völlig, was macht das für einen Sinn? Wenn die Person weiterhin Menschen kann erreichen, können wir ganz viele Menschen so zu Jüngern von Jesus machen. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, wie die da gestanden sind. Wahrscheinlich haben sie alle so geschaut, wie machen wir das? Oder? Sie sind immer noch am Zweifeln, sie stehen auf dem Berg und wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann sagt Jesus ihnen noch einen letzten Satz. Und den finde ich ganz genial. Und er sagt ihnen, und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus verheißt ihnen, hey Leute, ich werde immer bei euch sein. Ich habe euch schon am Anfang gesagt, es geht um die Macht, die mir gegeben ist. Es geht nicht um dein Können. Ich gebe dir den Auftrag und wenn du denkst, hey, du wirst allein sein, es ist nicht so. Ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Jeden Tag. Und das finde ich eine geniale Verheißung. Die Frage ist jetzt an uns, wo stehen wir diesbezüglich? Wo bin ich in Bezug aufs Jüngermachen? Ich möchte euch 2 Fragen stellen. Die erste Frage ist, wo bist du als Jüngermacher dran, den Auftrag von Jesus zu erfüllen? Die zweite Frage, wer sind in deinem Leben die Jüngermacher? Ich habe ja gesagt, so ein bisschen, denk mal daran, der Auftrag, den Jesus gegeben hat, so ein bisschen seine letzten Worte, das, was ihm wichtig war. Und da glaube ich, ist es berechtigt, dass wir uns fragen, du, wo stehen wir da? Wo sind in meinem Leben die Jüngermacher und wo sind in meinem Leben die, wo ich zusammen unterwegs bin und mit Jesus begleite? Die Frage ist vielleicht auch da, ja, wo passiert denn jetzt die Jüngerschaft? Wir sind 2000 Jahre später als Jesus, es ist alles anders. Wie kann heute Jüngerschaft passieren? Und ich glaube, dass nur schon unser Gemeindeprogramm ganz viele Möglichkeiten bietet. Die Frage ist, ob wir es als bewusstes Jüngermachen ausüben. Sei es im TC, in der Sonntagsschule, im Seniorennachmittag, sei es am Gottesdienst nachher beim Kaffee trinken. Da kann Jüngerschaft passieren. Da können wir Menschen einander begleiten. Aber ich glaube auch, dass Jüngerschaft am intensivsten dort passiert, wo wir parat sind, uns in Menschen zu investieren. Wo wir parat sind, zu sagen, hey, ich tue meine Zeit opfern, Zeit, die wir oft nicht haben. Ich bin trotzdem parat, die Zeit zu opfern und zu sagen, hey, ich tue mich in eine Person zum Beispiel investieren, Zeit mit ihr verbringen und dazu beitragen, dass sie Nachfolger von Jesus sein darf. Wie kann man da anfangen? Ganz einfach, im Gottesdienst gehen wir da aufeinander zu. Leute, die vielleicht so ein bisschen merken, hey, der ist ein bisschen am Rand, reden wir mit ihnen. Nicht immer nur die Kollegen, die wir immer schon sehen. Gastfreundschaft, eine geniale Möglichkeit. Jesus hat ganz viel Zeit mit seinen Leuten beim Essen verbracht. Er hat sich auch gerne einladen lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch da noch viel mehr lernen zu sagen, hey, wir ihn einfach mal einladen und so mal Beziehungen anfangen zu pflegen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, unsere Zeit zu investieren. Ob wir wirklich sagen, hey Herr, das Wichtigste in meinem Leben ist der Bau von deinem Reich und ich will meine Zeit da zur Verfügung stellen. Auch wenn vielleicht das Geschäft oder was auch immer ruft. Ich tue meine Zeit aufopfern, um Menschen zu Jüngern zu machen. Dann noch zu der zweiten Frage. Wo sind deine Jüngermacher? Wo bist du mit Menschen unterwegs? Und da wollte ich auch jeden herausfordern, dass er sich überlegt, wo sind Menschen, die mich prägen können, die ich darf auch mal anhängen und Fragen stellen. Und ich glaube, jeder von uns braucht so Menschen. Wenn du schon lange im Glauben unterwegs bist, ist vielleicht eine Zweierschaft eine gute Sache. Eine Mannenfreundschaft, eine Frauenfreundschaft, wo wir wirklich offen über den Glauben reden können. Wo wir offen können auch sagen, hey, Junge oder liebe Frau, das und das, glaube ich, solltest du noch ändern. Da kann, glaube ich, Gott noch etwas in deinem Leben ändern, wo wir ganz offen dürfen miteinander umgehen. Aus der Liebe raus. Wenn du vielleicht noch nicht so lange im Glauben unterwegs bist, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir jemanden haben, der schon ein bisschen weiter ist im Glauben, der schon länger mit Jesus unterwegs ist und uns da kann anleiten kann. Es kann ermutigen, motivieren. Ich glaube, es gibt nichts Geniales, als wirklich Jesus nachzufolgen.